Eigentlich seit meiner Kindheit gibt es immer das Vorurteil bei mir, dass ich bin sehr groß, ich bin 6 Fuß, also 1,83 groß, und weil ich so groß bin, muss ich auch stark sein. Also ich wurde immer irgendwie überschätzt und dass man immer das nach dem Äußeren geht, wie irgendwie jemand ist, von der Persönlichkeit natürlich auch her, aber auch von der sportlichen Leistung oder auch anderen Leistungen her. Ich glaube, das war so mein Vorurteil, was mich schon das ganze Leben immer so begleitet hat.
Moin, liebes Team, und ganz herzlich willkommen zu eurer neuen Folge. Heute gehen wir gemeinsam einen ganz spannenden Weg, und zwar mal wieder in die Fitnessrichtung. Um genau zu sein, tauchen wir ein in die Welt von Peloton. Vielleicht hat die eine oder der eine oder andere von euch schon davon gehört. Es geht zum einen ums Radeln, aber tatsächlich noch um viel, viel mehr. Ich habe mich mit einer der Instruktorinnen getroffen und es ist wirklich ein richtig cooles Ding geworden. Wir lernen in dieser Folge nicht nur alles, was wir über Peloton wissen müssen, wir gehen auch noch viel, viel tiefer. Unser neues Teammember verrät uns, wie sie es schafft, sich selber zu verwirklichen, wie sie Entscheidungen trifft, welches Lebensmotto sie sich hat tätowieren lassen und wo in der großen, weiten Welt sie überall unterwegs war. Wirklich eine ganz bunte, ganz coole und vor allem ganz, ganz ehrliche Unterhaltung ist das geworden, auf die ihr euch jetzt freuen könnt. Also, welcome to the team und so schön, dich an Bord zu haben. Herzlich willkommen, liebe Maila Wedekind. Crazy. Und das ist ein Vorteil, das wir tatsächlich noch nie hier bei Team Lisa hatten. Was hat das mit dir gemacht? Macht ja automatisch mit jemandem was im Kopf?
Auf jeden Fall. Also es hat mich eigentlich seit der vierten, fünften Klasse sogar schon früher begleitet, weil ich schon echt immer riesig war. Ich weiß nicht, ob du es kennst. So, man als Frau schießt man plötzlich in die Höhe, alle Jungs sind dann irgendwie klein, gehen einem bis zur Brust. Und ich war auch größer als die Lehrerin damals schon. Also ich bin wirklich, keine Klamotten haben mehr gepasst, keine Schuhgröße. War schon immer heftig, diese Größe zu haben und natürlich auch die Erwartungen, die Leute mit einem hatten. Also man kam irgendwo rein in der Klasse, man wurde gleich so, ja, du bist ja hier die Große, deswegen hatte ich auch die Ahnung, musste ich auch mehr Verantwortung übernehmen und so weiter.
Wow.
Also es war immer... dieses Große, man muss auch alles andere groß können und mehr erwarten.
Crazy. Ich bin mir sicher, das werden wir jetzt über den Verlauf des Gesprächs noch ein paar Mal mit einbinden können. Der Podcast geht jetzt aber immer so weiter, dass, also erstmal natürlich, ich dich herzlich begrüße gleich und dann darfst du dich nochmal selber vorstellen, aber damit unsere Zuhörer wissen, wer so groß ist und wer schon immer so viel Verantwortung übernehmen musste. Herzlich willkommen bei Team Lisa und tausend Dank, dass es geklappt hat, liebe Maila Wedekind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Und auch wirklich das erste Mal, dass ich so einen Podcast mitmache. Deswegen finde ich es mega cool, einfach mal mit dir eine Runde quatschen zu können. Über mich, was gibt es denn da?
Stell dir das mal vor wie so eine kleine Quartettkarte oder so, wie so eine FIFA-Karte. Was steht bei Maila Wedekind an Hard Facts drauf?
Ich bin so eine richtige Nordische. Ich wollte gerade sagen, Kieler Sprotte. Also ich bin im Norden aufgewachsen, da geboren, habe da viel Zeit verbracht, bin dann aber ins Ausland gegangen für 7 Jahre, um zu reisen, um zu surfen, habe auf Bali gelebt, habe meinen Traum erfüllt des Surfens und habe dann aber auch die Liebe entdeckt für Psychologie und habe angefangen, ein Studium zu machen und habe dann irgendwie Sport und Psychologie einfach so verbunden. Ich glaube, das würde so auf meiner Karte stehen.
Ja, und auf deiner Karte würde bestimmt auch noch stehen, dass du heute ein Peloton-Instructor bist.
Genau.
Die Kleinigkeit hast du noch vergessen. Bin total gespannt, was wir alles von dir lernen heute. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und fand es mega interessant, das Thema Surfen. Ich glaube, bei dir stand irgendwo auch Yoga, wenn ich das nicht falsch da abgeschrieben habe. Wie ist deine Liebe zum Sport entstanden?
Eigentlich schon immer. Ich weiß noch, ich habe voll früh angefangen zu schwimmen, weil ich sehr groß war und auch sehr große Hände habe. Also ich habe wirklich die Paddelfüße auch gehabt mit Schuhgröße 44 damals und habe eigentlich schon immer als Kind, wahrscheinlich auch von meinen Eltern, einfach übernommen, Sport zu machen. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ich glaube, da war ich, keine Ahnung, 7., 8. Klasse oder so, dass ich es schade finde, dass die Woche so wenig Tage habe, weil ich eigentlich so viele verschiedene Sportarten in die Woche packen will. Ich hatte Montag dann Rudertraining, Dienstag habe ich Leichtathletik gemacht und so weiter. Also meine Liebe zum Sport war eigentlich da. Es war immer eine Art, mich selber auszudrücken, mich selber zu spüren, bis heute. Also ich habe nie irgendwie aufgehört, Sport zu machen.
Ja, mega. Was bedeutet das für dich, Sport zu machen? Ich denke da manchmal so an mich. Ich habe Bundesliga-Feldhockey gespielt und so ähnlich wie du. Es war immer dabei und auch nachdem ich dann aufgehört habe, das vor allem leistungsmäßig zu betreiben. Es ist ja so, einmal Sportler, immer Sportler. So das Gefühl, klar, und Mannschaftssport ist nochmal was anderes als vielleicht Surfen, weil das kannst du alleine machen. Du bist von niemandem abhängig sozusagen. Aber so dieses Bewegen und das, was das mit dem ganzen System anstellt, das ist ja dann schon so für immer drin.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, nicht Sport in meinem Leben zu machen. Und es wird immer ein Hauptteil meines Lebens sein. Also alles dreht sich erstmal um Sport und dann der Rest wird drumherum gebaut. Ja. Also ob ich jetzt auf meinem Peloton-Bing Gas gebe oder eben auch mit Gewichten, ob ich Wellen chasen gehe. Also man hat immer, alles dreht sich im Kopf darum, wann ich irgendwie Sport machen kann. Aber auch, es gab eine Zeit, da war es stressig. Also zum Beispiel auf Bali, okay, da war es dann so, man hat manchmal Wellen verpasst, weil ich was für die Uni machen musste oder so. Und man hat dann diesen Stresslevel gehabt, dass man was verpasst, dass man nicht dabei ist. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst bei dir, dass du irgendein Spiel nicht mitgemacht hast oder irgendein Workout von deinen Freundinnen oder so, ich weiß es nicht. Aber es war immer so, dass ich das dann zurück zu mir gekommen bin und so gesagt habe, so hey, ich kann mein Leben lang eigentlich Sport machen, also touch wood, dass ich mich nie irgendwie so doll verletze und ja, dass immer ein Teil von mir auch sein wird irgendwie, worum sich ganz viel drehen wird.
Schön, also FOMO geht bei mir so, wenn vor allem meine Freunde bestätigen, so, keine Ahnung, abends rausgehen oder so, bin ich immer raus, aber beim Sport da vielleicht schon. Erzähl mir nochmal, Myla, wie kam der Schritt bei dir nach Bali zu gehen? Ich habe gesehen, dass du, oder habe auch in der Recherche gefunden, dass du dort warst und passte natürlich dann perfekt zum Thema Surfen, aber ich wusste nicht, dass du 7 Jahre da warst. Das ist ja schon ein richtig krasser Step. Und ich habe gerade rausgehört, während du da warst, hast du auch studiert. Also du hast es maximal schlau angestellt, würde ich sagen. Wie kam das, dass du da ausgewandert bist, kann man ja fast sagen.
Es war eigentlich so, nach dem Abi wollte ich irgendwas mit Kunst machen, wusste irgendwie nicht genau wohin, was ich irgendwie Kunst so mache und dachte erstmal, ja, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen reisen, gucken und habe ich eben auch Surfen kennengelernt. Surfen habe ich davor noch nicht gemacht, außer mal Windsurfen, aber bin ich dann in Australien erstmal rumgereist und habe dann das Wellenreiten kennengelernt und war sofort hooked, weil das so eine andere Sportart ist. Also man kann es schwer beschreiben, ich weiß nicht, hast du es schon mal ausprobiert?
Ich bin leider geisteskrank und talentiert. Ich habe es schon mal ausprobiert, aber klar, ist ganz anders. Ne? Es ist so, man ist so voll im Flow, wenn es klappt und ist so eins mit dem Brett, mit den Wellen, mit allen Elementen. Das ist schon also besonders. Aber ich habe es noch nicht so unlocked für mich, deswegen kann ich nicht so krass da oder habe da nicht so krass die Verbindung langfristig hingekriegt wie du.
Ja, weil es nämlich immer so war, bei anderen Sportarten ist es so, du kannst das üben, du kannst, ich kann Leichtathletik machen oder auch Mannschaftssport. Und beim Wellenreiten ist man so abhängig vom Wetter, vom Ozean, da sind ganz, ganz viele kleine Komponenten, die zusammenkommen, dass dieses eine Erlebnis überhaupt entsteht. Und das fand ich so faszinierend, dass ich nicht machen kann, so heute gehe ich surfen um so und so viel Uhr. Nee, der Ozean sagt mir, wann ich zu surfen habe. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und auch dieses, es ist sehr schwer zu lernen und es frustriert einen so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir fällt dann Sport relativ einfach so. Und beim Surfen war es das erste Mal so, dass es mich wirklich gechallenged hat, dass ich gemerkt habe, so, oh, ich muss wirklich ganz viel reinlegen, ganz viel die Wellen kennenlernen. Es geht gar nicht um die Technik oder so, sondern ich muss den Ozean kennenlernen, wie der bricht, wo der Sachen macht und einfach diese Wellen-Knowledge. Und das hat mich irgendwie getriggert und dann wollte ich nicht mehr aufhören. Und dann bin ich nach Bali gekommen, genau, nach Australien. verliebt man sich dann eben in so eine Insel, das Inselleben. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Bali warst, alle, die da
ich
schon
war
mal waren.
Ich war noch nie dort. Es steht schon ganz lange auf meiner Liste tatsächlich, weil alles, was ich höre, ist immer auch sehr, also so ganz holistisch, die Erfahrung. Ne? Ja. Also so, es klingt auch voll klischee-mäßig und fast so ein bisschen abgedroschen inzwischen, weil alle, die da waren, sind so krass spirituell jetzt erleuchtet und so. Aber es ist wirklich so. Das, was man hört, ist einfach wirklich eine ganz vollständige, umfassende Erfahrung. Ich will richtig gerne.
Ja, man lebt da in so einer, wie in so einer Blase. Und da es ist auch ein bisschen gesetzlos, würde ich sagen. Also man fährt halt eben so seinen Roller, fährt da ohne Helm rum. Also jetzt nicht gerade sehr vorbildlich, sage ich jetzt mal. Aber man kriegt nicht so richtig mit, was sonst in der Welt passiert. Es ist jeden Tag gute Wellen, gutes Wetter. Unglaublich tolle Menschen, die da leben, das Essen, alles. Also es ist einfach ein Rundum-Paket, wo man sich einfach nur so reinfallen lassen kann. Und ja, dann habe ich meiner Mama irgendwann gesagt, so, ich komme doch nicht nach einem Jahr Reisen wieder, sondern ich bleibe dann erstmal hier und habe dann ein Fernstudium auch angefangen. Also habe dann ich habe da gelebt dann und habe studiert nebenbei. In Deutschland im Endeffekt, an der Fernuni.
Ja, so interessant. Das wollte ich auch gerade nochmal fragen. Wie können wir uns das vorstellen? Ich möchte ja gerne mit diesem Gespräch vor allem Mädels am liebsten inspirieren, einfach egal, was ihr Plan ist, egal, was sie sich vorstellen für sich, das umsetzen zu können, auch tatsächlich anhand von coolen Beispielen.
Ja,
du hast das mega. So easy gesagt, so, ja, ich bin dann einfach nach Australien gegangen und dann einfach nach Bali. Das klingt jetzt so easy, wenn du es sagst. Es gehört ja aber schon mehr dazu. Ich habe eine ganz enge Verbindung zu meinen Eltern und ich weiß noch, damals hatten wir auch so einen Knackpunkt. Die fanden es auf jeden Fall nicht cool, als ich gesagt habe, ich gehe nach Spanien und will Spanisch lernen und Hockey spielen für ein Jahr. Das musste ich sehr lange bearbeiten, sozusagen, das Thema. Mhm. Wie war das bei dir? Und was hat Mutti dann gesagt, als du meintest, ich komme doch nicht zurück?
Ich glaube, sie hat sich für mich gefreut. Also meine Mama war auch früher eigentlich eher so eine Reisefrau, die gerne unterwegs ist und auch gerne Abenteuer erlebt hat und hat sich eigentlich für mich gefreut. Und es war immer so ein Grundsatz, auch in der Erziehung damals so, hey, solange ihr glücklich seid, ich habe eine kleine Schwester noch, dann bin ich glücklich. Also macht das, worauf ihr Lust habt in dem. Es war nie dieser Druck, ihr müsst studieren, ihr müsst das machen, ihr müsst in der Nähe von mir wohnen, sondern es war immer dieses Offene. Und ich glaube, dadurch, dass man diese offene Wege zur Verfügung hat, wählt man auch viel offener natürlich. Also meine Schwester lebt jetzt zum Beispiel in Australien seit, ich weiß gar nicht, 4 Jahren, 5 Jahren, also die will auch auf jeden Fall da bleiben. Ja, das hat irgendwie die Möglichkeit erschafft, überhaupt über den Tellerrand hinaus zu denken, so was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten, wo kann ich überall hin, wie kann ich das irgendwie realisieren, und man findet dann in der Situation eine Möglichkeit, da zu bleiben. Es ist nicht so, du machst dir einen Plan, so ich setze mich zu Hause hin, noch bei meiner Mama gewohnt und google Sachen raus und schau, wie wandere ich jetzt aus, sondern es ist eher so, man im Moment float man und dann lernt man Leute kennen und dann ergeben sich einfach Sachen wie so ein Puzzle, was sich dann irgendwie zusammensetzt peu à peu.
Und was hast du dann studiert? Welchen Fernstudiengang?
An Psychologie. Welcher Uni auch gerne? Fernuni Hagen, Psychologie. Weil es mich schon immer fasziniert hatte. Ich weiß noch genau, ich hatte ein bisschen Magen-Darm. Bali Belly nennt man das. Das hat man öfter mal leider. Und ich bin dann sogar ins Krankenhaus gekommen damals. Und mir hatte dann eine Freundin das geschickt. Guck mal hier, das ist doch voll was für dich. Und dann war ich so, ja, auf jeden Fall. Und habe da mich dann beworben und bin auch reingekommen. Man musste so eine Aufnahmeprüfung machen. Ja, und dann hat es angefangen mit dem Studium. Und das war für mich einfach so die Komponente, die noch gefehlt hat. Man hat dieses freie Leben, dieses Surfen und alles, aber hat immer dieses intellektuelle irgendwas mehr noch dazulernen im Leben, außer nur das Leben lernen, hat mir unglaublich gefehlt. Und das war noch dann super, dass es gekommen ist.
Glaube ich. Auf jeden Fall sehr cool. Und das hast du dann 3 Jahre lang durchgezogen?
Ja, und dann habe ich noch den Master auch gemacht. Also ich habe insgesamt dann 5 Jahre studiert.
Alles fern, alles auf Bali?
Nein, ich hab angefangen, ich wollte ein bisschen professionell das mit dem Surfen machen und habe dann eine Auszeit dazwischen genommen und habe dann so das letzte Jahr fertig studiert, als ich in Deutschland dann wieder war. Also ich habe meinen Mann dann kennengelernt und habe mir überlegt, dann in Deutschland doch zu bleiben für ihn.
Ja, erzähl mal. Also ich wollte dann auch fragen, wie ist es dann dazu gekommen, dass das Paradies sozusagen, das du ja so schön beschrieben hast, wieder zu verlassen?
Also ich habe irgendwie so mein Leben da gelebt und ich hatte eine unglaublich tolle Zeit. Es hat sich sehr viel da geändert. Natürlich ist es immer populärer geworden. Als ich damals das erste Mal da war auf Bali, da kannte niemand Bali. Also ich habe meiner Mama gesagt, krass. Ja. Und sie so, ja, ich gucke mal auf der Landkarte nach. So, wo ist das überhaupt? Und dann wurde es eben populärer, mehr Leute kamen, es wurde touristischer, es wurde teurer und ich habe einfach so meine Zeit da verpasst. Also es war nicht verpasst, sondern gehabt. Also ich habe sie gelebt, die
verbracht,
Zeit.
Ja.
Und man kann Sachen natürlich in die Länge ziehen, aber man muss auch einfach akzeptieren. So manchmal gibt es dann Veränderungen und Veränderung ist auch gut. Und ich bin, ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich habe hier spontan und unabhängig auf meinem Arm tätowiert.
Oh,
weil das
schön.
War immer so mein Lebensmotto, spontan und unabhängig einfach in neue Situationen zu gehen. Und dann war ich im Sommer meine Mama besuchen in Kiel und habe dann meinen Mann Henning kennengelernt und war dann so, oh, das ist jetzt mal ein ganz neuer Weg. Und war da offen
dafür.
Ja,
dann
genau,
wieder.
In Kiel.
Wow. What are the odds? So, du reist durch die ganze Welt und bist einmal kurz wieder zu Hause sozusagen und direkt da
geblieben. Lern ihn kennen. Ja.
Wahnsinn. Ja, und pass auf, also das klingt jetzt so sehr rund. Wenn ich was vergesse oder worauf nicht eingehe, bitte ergänz alles, was du noch für wichtig erachtest. Und jetzt sprechen wir aber, und ich bin so auch auf dich sozusagen aufmerksam geworden, weil du jetzt Peloton-Instructor geworden bist.
Genau, das ist dann irgendwann passiert.
Kam das dann relativ schnell im Anschluss an das Date, das erste Date mit Henning?
Ja, nee, es ging. Wir hatten dann irgendwie, schon vor 2 Jahren hatten wir geheiratet und ich habe dann meinen Master noch zu Ende gemacht und habe angefangen zu arbeiten, als Psychologin auch. Dann kam plötzlich Peloton hat angeklopft und ich war so,
huh. In Kiel.
Ja, genau. Ich habe in Kiel gerade gelebt noch. Und es war irgendwie so, es war wieder so ein Punkt, also es gibt Momente im Leben, also als ich noch 2 Jahre, 3 Jahre in Bali gelebt hatte, da hätte jemand gesagt so, hey, zieh nach Kiel zurück. Hätte gesagt so, no way. Aber da war wieder der Punkt auch im Leben, wo so eine Möglichkeit der Veränderung wieder war. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, hey, könntest du dir vorstellen, nach London zu ziehen? Und dann kam das alles so ins Rollen. Und jetzt bin ich schon 1,5 Jahre hier.
Ja, crazy. Erzähl doch gerne mal, wie das dann so lief. Also, weil ich weiß jetzt nicht, was deine Vorgeschichte zum Thema Biken oder Radeln oder so ist. Dein Instagram-Profil war auf jeden Fall immer schon sehr schön gepflegt und sah ganz professionell aus. Aber halt immer mit geilen Surfen. Strand- und Surfbildern. So, wo war die Connection oder das Match für euch?
Also es war eigentlich so, dass ich mich schon immer, also Surfen ist eine Sache, es ist ein Fun-Sport, da liebt man in den Wellen zu spielen, aber du brauchst im Endeffekt immer was, um sich um den Körper zu kümmern. Also ich habe Yoga gemacht, ich habe Workout gemacht, ich habe mich viel gestretcht, habe Cardio gemacht, also ich habe schon immer mich um meinen Körper gekümmert, dass der funktioniert, dass ich eben surfen kann.
Dass du surfen kannst, ja.
Genau, deswegen hatte ich schon immer Interesse auch an Fitness und allem, was dazugehört, das ist ja ein Riesenbereich. Und hatte das eigentlich dann auch intensiver betrieben, weil in Kiel ist nicht immer gute Wellen und man kann da nicht wirklich surfen, man macht Dänemark hoch oder so oder mal in Urlaub geflogen, aber deswegen habe ich mich eigentlich so in das Fitness gestürzt, auch bei meinem Instagram habe ich auch mehr so Techniken, Sport zu machen für auch Frauen, die surfen wollen, einfach um sich fit zu halten, um ready zu sein, wenn man dann mal einen Surftrip hat und hatte da irgendwie schon so ein Bein in dieser ganzen Fitness Schiene, sage ich mal, oder in dieser ganzen Fitnesswelt. Ja, und dann klang es total toll. Also ich habe Bike immer gemacht, aber eigentlich eher so zum Aufwärmen, wie man es im Fitnessstudio kennt.
Ja, klar.
Und es auch immer geliebt, auf dem Bike zu sein, aber hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da Trainerin werde. Und dann habe ich es aber ausprobiert und dachte so, wow, okay, das ist unglaublich dynamisch, das macht unglaublich Spaß, ich kann richtig kreativ sein und habe mich eigentlich gleich in das Unterrichten total verliebt, weil es auch was ist, wo man auch Frauen empowern kann, wo man auch, man ist in diesen, ich weiß nicht, hast du das mal ausprobiert, man klickt sich so ein in diese Schuhe.
Of course.
Ja, und gibt dann irgendwie Vollgas und das war für mich so ein, es war auch wie so eine Welle, also wie man, es gibt so ein Rauschgefühl, was man auch beim Wellenreiten hat und es hat mich total daran erinnert und mich begeistert, ja.
Ganz interessant und also ich habe tatsächlich auch ein Bike hier zu Hause und bin großer Fan, aber erzähl doch mal für die Leute, die vielleicht jetzt zufällig hier reingeraten sind sozusagen, was ist Peloton, was macht diese Marke aus und zu diesem krassen weltglobalen Erfolg und der großen Brand, die sie heute ist?
Also im Endeffekt ist Peloton natürlich Hardware, also es ist ein unglaublich stabiles, tolles Spinning-Bike für zu Hause und es ist so, dass es aber einen Bildschirm gibt. Und auf diesem Bildschirm bin ich dann zum Beispiel zu sehen oder meine ganzen Kollegen. Und man macht zusammen Sport. Also es gibt Live-Classes, man kann einschalten und macht zusammen dann einen Kurs, 20, 30, 45 Minuten, was man auch will. Man kann aber auch immer rein, wenn man gerade Zeit hat oder einfach auch durch eine schöne Landschaft fahren. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, was was der Clou ist, man kann es zu Hause machen, wann immer man auch Zeit hat. Man muss nicht irgendwo hinfahren und eben mehr Zeit in Kauf nehmen, um Sport zu machen. Und diese Community. Also im Endeffekt ist es so, dass man sich vernetzt. Also es ist nicht so, man steigt selber aufs Bike und macht so sein Ding, düdelt das ab, sondern man connectet, man hat ein Leaderboard, man sieht die anderen, man gibt High Fives, unterstützt sich, feiert auch Milestones, wenn man mal 100, 200, 300 Rides dann irgendwann erreicht. Und ich glaube, das ist das Besondere, was es so auch abhängig macht, weil man merkt, die anderen freuen sich für einen, man pusht sich gegenseitig und man ist nicht alleine, obwohl man natürlich alleine auf seinem Bike ist. Psychologisch auch sehr interessant. Man ist alleine, aber auch nicht alleine.
Ja, voll. Gerade witzig, dass du das sagst, dachte ich auch noch, als du so schön gesagt hast, du kannst so kreativ sein in diesem Job. Und es gibt dir so viel, die Classes zu unterrichten. Und da dachte ich wieder so, wie krass eigentlich sich das bei dir dann so vereint hat. Der psychologische Aspekt mit dem Sportaspekt, mit dem Empowerment-Aspekt, so ganz, ganz cool. Und wenn du jetzt sagst, du hast gerade das Konzept, das Grundkonzept total schön beschrieben, vielleicht kannst du nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, warum du so kreativ sein kannst. Und da denke ich auch so an das breite Instructor-Feld, das ihr bei euch habt, das ja wirklich, also das ist wirklich so krass. Ich glaube, mir fällt keine andere Brand ein, bei der das Thema Diversity so authentisch wirklich in Kraft tritt wie bei Peloton, bei den Instructern. Hinter die Kulissen kenne ich nicht, keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine.
Hast du schön gesagt, das finde ich toll, dass die Wahrnehmung von dir auch so ist, weil es ist auf jeden Fall so. Also erstmal sind wir Trainer alle komplett unterschiedlich von unseren Charakteren her, von unserer Herkunft her, von dem, was wir vorher gemacht haben. Also es ist echt unglaublich, wer da alles so zusammenkommt. Jeder ist wirklich unterschiedlich und ist individuell einfach besonders und hat auch einen besonderen Stil eben zu unterrichten. Und da kommt eben auch das Kreative rein, weil nie ist eine Class gleich. Also es wird wirklich darauf geachtet, dass es immer unterschiedlich ist. Ob's, natürlich, ich habe die Songs, ich habe die Pushes, ich habe das, was ich sage, meine Energie. Ich habe sehr viele Komponenten, die wieder zusammenkommen, die dann das Gesamtbild des Kurses ergeben. Und ich sehe zum Beispiel auch, welchen Song ich schon mal benutzt habe, dann benutze ich den eben nicht nochmal oder erst in einem halben Jahr wieder. Also wirklich, ich achte unglaublich darauf, dass jede Klasse was Besonderes ist. Und ich glaube, das spürt man auch, wenn man dabei ist, dass es nicht einfach nur runtergelabert wird, so fertig, sondern es ist wirklich in jedem Push, in jedem Satz steckt im Endeffekt ein Gedanke dahinter oder eine Message oder es ist einfach alles viel tiefer gehender. Und meine Kollegen, ich liebe sie alle, ist einfach unglaublich, das Team. Also wir haben richtig tolle Menschen, natürlich aus Deutschland ganz viele, die auch auf dem Laufband unterwegs sind. Bei Peloton hat ja nicht nur das Bike, sondern auch das Laufband.
Richtig.
Und wir haben eine Yoga-Lehrerin, die lebt in New York. Und dann natürlich die ganzen Kollegen aus Amerika und England auch. Also sehr Multikulti.
Total Multikulti. Und du hast gerade schon so im Nebensatz gesagt, du hast deinen Mann kennengelernt und hast ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, in London zu leben. Du bist dann nochmal umgezogen von Kiel nach London. How was that? Wie ist das jetzt für dich?
Das war eigentlich gar nicht so ein großer Schritt. Also wenn man das natürlich Leuten erzählt, so ja, ich wandere aus nach London, ist dann irgendwie so hoch. Aber
wenn man überlegt, du warst schon mal ausgewandert, das ist so again.
Also ich bin sowieso sehr minimalistisch unterwegs, deswegen hatten wir jetzt auch nicht so viele Sachen und waren da eben offen für und sind dann rübergekommen. Und es war total interessant, weil ich bin überhaupt gar kein Stadtmensch. Also ich liebe die Kleinstadt, also Kiel ist eine Kleinstadt, sage ich jetzt mal. Also ich liebe das Wasser. Ja, es ist jetzt nicht so dieses Großstadtfeeling wie Hamburg oder Berlin oder eben wie London. London ist natürlich unglaublich groß.
Ja.
Aber ich hatte irgendwie Lust, wieder nach dem Motto spontan und unabhängig, mich wirklich einfach auch auf Dinge, die sich öffnen, einzulassen. Auch wenn ich als erstes vielleicht denke, so, eine Großstadt. Und ich muss sagen, ich finde es unglaublich faszinierend, in so einer riesen Stadt zu. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viel zu entdecken. Und wird einfach überhaupt nicht langweilig, auch nach anderthalb Jahren jetzt. Also ich bin happy auf jeden Fall über die Entscheidung. Natürlich mit dem Job, der so unglaublich ist, aber auch mit diesem neuen Lebensabschnitt, den ich jetzt hier begangen habe.
Ich muss mich voll konzentrieren. Mir kommen die ganze Zeit neue Gedanken und Fragen rein. Und ich muss jetzt gucken, dass ich sie besonders smart verknüpfe. Sag jetzt einfach, was mir als erstes einfällt. Ich würde gerne nochmal mit dir über das Thema so Selbstverwirklichung sprechen, weil du hast das noch gerade nochmal dein Tattoo zitieren gesagt, spontan und unabhängig. Und davor hast du es aber auch so cool beschrieben, so du bist immer im Flow und bist einfach offen und hast quasi die Sight, die große Sicht auch für einfach viele, viele Möglichkeiten. Und du musst aber ja auch immer so ein bisschen, oder so wie du es beschrieben hast, du hast dann gemerkt, dass deine Bali-Zeit vorbei ist. Und das sagt sich auch so leicht, aber das ist ja so krass für, weiß ich nicht, jetzt sage ich den Menschen, der hier im Büro arbeitet und vielleicht nicht zufrieden mit seinem Job ist, zum Beispiel den Cut zu machen, zu sagen, ja, ich kündige jetzt, weil ich bin nicht mehr hundertprozentig froh. Oder einfach zu merken, so irgendwas stimmt gerade nicht, ich bin nicht 100% bei mir. Das ist ein wichtiger und guter Schritt, aber dann weiß man ja trotzdem nicht automatisch, was man verändern möchte oder was das Problem ist oder so. Wie gehst du da vor? Wie schaffst du es, auf, weiß ich nicht, deinen Körper zu hören oder deine Wünsche oder auf Zeichen aus dem Universum? I don't know, was du jetzt sagen möchtest. Aber so, wie lässt du dich leiten und wo nimmst du auch so ein bisschen vielleicht die Ruhe oder das Vertrauen ans große Ganze her, dass der nächste Schritt okay ist?
Also ich glaube, es ist unglaublich individuell, das muss man, glaube ich, am Anfang sagen. Also man kann nicht so ein Rezept jemandem geben, hey, guck mal, so machst du das.
Oder so ein Patent.
Genau. Sondern es ist wirklich erstmal natürlich Charakter, Lebenssituation, wo kommt man her, ist man verheiratet, hat Kinder, hat irgendwelche Verpflichtungen. Ich glaube aber, dass man anfangen kann im Kleinen. Also dass man guckt so, hey, wie kann ich Kleinigkeiten wirklich bei den kleinsten Routinen im Alltag einfach anfangen, Dinge zu verändern, wenn ich merke, ich bin unzufrieden oder ich brauche was Neues oder irgendwas stimmt nicht, dass man da vielleicht anfängt, Kleinigkeiten zu verändern. Man muss ja nicht gleich sagen, ich kündige alles und wandere irgendwie aus. Nee. Kann man auch machen, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt der richtige Weg. Also ich glaube, es gibt ganz radikale Momente im Leben, die man auch so durchziehen kann, aber auch einfach die kleinen. Und da kann man sich die Sachen aufschreiben und immer mehr daraus machen, also immer größere Sachen, dass man dann vielleicht echt irgendwann im Punkt ist, okay, ich suche mir einen anderen Job, wenn sich das so ergibt. Also ich glaube, es ist ein ganz krasses sich selber auch kennenlernen, so, was brauche ich eigentlich? Brauche ich das vielleicht einfach noch meine Safe Spaces im Leben zu haben, die sicher sind, so? Und ja, einfach auf sich selbst vertrauen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Aber es hört sich immer nur nach großen Worten an. Wirklich das umzusetzen ist gar nicht so schwer, weil natürlich wir sind Menschen, wir wollen Sicherheit haben und meistens sind so eingefahrene Dinge im Leben eben auch krasse Sicherheit. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin gläubig. Also ich hab Glauben in meinem Leben, der mir natürlich auch einen Anker gibt. Das ist wieder auch nicht für jeden natürlich das Rezept oder der Weg, aber es gibt mir auf jeden Fall eine Sicherheit, dass ich weiß, da ist mehr als nur das hier, wenn du verstehst, was ich meine.
Total, ja, mehr als die Welt, die wir sehen, ja. Wie interessant, dass du das Wort Sicherheit jetzt so ein paar Mal benutzt hast, weil wenn ich mir jetzt nochmal vorstelle oder nochmal Revue passieren lasse, worüber wir gerade gesprochen haben, was bedeutet denn für dich Sicherheit? Weil einfach zu sagen, ich gehe jetzt erstmal ein Jahr weg und auch wie du gesagt hast, so, ich saß nicht zu Hause bei Mama und habe gegoogelt, wie kann ich jetzt auf Bali fernstudieren, sondern du hast es gemacht, als du dann da warst. Und ich fand das auch schön, dass du das gesagt hast. So, man muss nicht immer so krass vorausplanen. Man kann auch einfach mal in dem Moment sein, was übrigens auch eine der größten Skills im Leben ist, glaube ich. Und sich dann von daraus weiter zu entscheiden, quasi einfach in dem Bereich, den man gerade vor sich hat, sozusagen. Was
genau.
ist Sicherheit?
Also es hat, glaube ich, ganz viel auch mit vielleicht Kontrollverlust auch zu tun. Weil wenn man eben andere Wege einschlägt, weiß man nicht, was da kommt. Und man muss dann im Endeffekt einen Teil der Kontrolle abgeben. Deswegen sage ich ja auch vielleicht kleine Dinge abgeben, um einfach das auch zu lernen. Wie gebe ich diese Kontrolle über kleine Dinge ab? Und Sicherheit generell ist natürlich auch was Gutes. Ist natürlich auch was wir, ich sag jetzt mal in the first world, natürlich auch haben und wo wir auch dankbar für sein können. Die haben wir uns ja in gewisser Weise auch erarbeitet. Die gab es ja nicht, also unsere Urgroßeltern hatten keine Sicherheiten. Aber ich glaube, dass es oft dann so kommt, dass man eben das auch noch in sich hat, dass man diese Sicherheiten unbedingt halten muss oder möchte, wo man das gar nicht mehr unbedingt muss, die zu halten. Also was sagen wir uns selber, brauche ich das wirklich oder brauche ich es nicht? Also ganz viel mit Materiellen, das habe ich eben schon gesagt, ich bin eher so minimalistisch unterwegs, so hey, was brauche ich überhaupt? Also das sind eben auch Sicherheiten, die wir uns einfach im Leben anhängen, weil wir denken, wir brauchen das, um nicht die Kontrolle zu verlieren über unser Leben. Aber es gibt ganz andere Dinge, Kontrolle zu halten. Was ich auch denke, Kontrolle ist auch wichtig über sein Leben. Ja, das habe ich jetzt kompliziert gesagt, oder?
Nein, hast du überhaupt nicht kompliziert gesagt. Nee, hast du gut gesagt, definitiv. Fand ich schön. Ja, ist gut. Also so, ne? Was heißt Sicherheit? Heißt Sicherheit viele Möbel im Haus oder auf jeden Fall das Eigenheim oder keine Ahnung? Oder heißt Sicherheit einfach, weiß ich nicht, an Gott zu glauben und zu wissen, es wird schon alles. Ja, so, es kann ganz, ganz unterschiedlich sein, da die Antwort.
Ja, schön. Ja.
Okay, und jetzt mache ich nochmal einen Cut und keinen schönen Übergang, aber jetzt fiel mir noch ein, was ich vorhin auch noch fragen wollte. Nochmal zurück zum Cycle, nochmal zurück zu Peloton. Du hast gesagt auch, jede Class ist unterschiedlich, jede Class ist ganz individuell. Alles, was du sagst, kommt aus einer tieferen Geschichte sozusagen heraus. Aber man muss ja auch immer so krass präsent sein und immer alles geben für diesen Job. Und klar, ist ja auch einfach körperlich. Mhm. Wie ist so ein Peloton-Alltag für dich, wenn du das mal für uns so ein bisschen beschreiben kannst? Und wie sehr gehst du da auch körperlich an dein Limit teilweise?
Mhm. Also ich bin immer voll dabei natürlich. Also es fällt einem schwer, sich nicht treiben zu lassen. Also ich habe da die Kameras und dieses rote Licht geht an und ich weiß, go, Leute sehen mich. Und dann sieht man, dass sich das Leaderboard füllt. Es kommen immer, immer mehr Leute. Okay. Manchmal sind wir 100 Leute, manchmal 500, manchmal 1000. Es ist einfach eine krasse Dynamik. Und ich sehe die Leute nicht, aber trotzdem spüre ich deren Energie, dass die dabei sind, dass die gerade alles geben. Und man wird einfach unglaublich motiviert, auch mit dabei zu sein. Also wir sind alle im gleichen Boot und geben genau gleich viel. Und natürlich muss man manchmal aufpassen. Also wenn ich Widerstand 60 bis 80 sage, bin ich vielleicht eher bei 65. Weil wenn ich 80, dann kann ich nicht mehr sprechen. Also es sind ja so viele Komponenten von Kameraführung. Wir haben ja 8 Kameras, die ich irgendwie verfolgen muss. Dann Position halten, mit den Leuten reden. Also man muss schon auf sich Acht geben, nicht jetzt bei dem Obersten mitzufahren, aber natürlich trotzdem in der Mitte einfach mit dabei zu sein, in der guten Mitte. Mhm. Und mein Alltag ist im Endeffekt Playlisten, ganz viel Musik hören. Also Musik spielt ein riesen Ding natürlich bei mir. Cool. Ganz viele Genres, die man erarbeitet und Playlisten erstellt und dann die Pushes dazu baut. Dann natürlich auch für mich selber nebenbei noch Sport machen. Also ich habe zwar meine Classes, wo ich auch mit allen Sport mache, aber einfach auch noch das Ausgleichsprogramm, das Stretching für mich, was ich auch noch habe nebenbei.
Klar, aber auch so, wie du es gerade gesagt hast, ne, ist ja auch jedes Mal ein anderer Ansatz. Wenn du auf das Bike steigst, um eine Class zu geben, ist es ja nicht dein Ziel, deinen PR zu knacken, sondern eine gute Class zu geben. Und wenn ich aber hier zu Hause sitze und in keine Kamera gucke und gerade richtig Bock habe, all out zu gehen, so, dann ist das natürlich, dann versuche ich natürlich auf die 80 zu gehen.
Genau, genau.
Andererseits musst du natürlich aber aufpassen, dass du deine Stabilität halten kannst. Du musst das ja wahrscheinlich noch auch Kraft zusätzlich machen und so.
Ja, genau. Also es ist ein Rundum-Paket. Natürlich achte ich auch auf meine Ernährung und so Psyche auch, meine Spaziergänge, mein Surfen, mein Ausgleich auch mal zum Ozean zu kommen, ist ja natürlich auch ein Ort, wo ich irgendwie neu wieder recharge oder einfach wieder zur Ruhe komme. Und es ist, glaube ich, interessant. Also es gibt verschiedene Trainer, die unterschiedliche Sachen brauchen vor einer Class. Zum Beispiel ich brauche eher gehypt werden, weil ich bin von der Persönlichkeit vielleicht eher ein bisschen ruhiger und brauche dann eher so, dass jemand so hey, mich so ein bisschen anfeuert, so hey, let's go. Und ich weiß, andere haben ihre Kopfhörer auf und sind komplett in der Zone. Man darf die gar nicht ansprechen. Die kommen einfach nur runter, um dann, wenn das rote Licht angeht, bing, dann geht's los. So. Also es ist ganz unterschiedlich, aber ich bin eher, ich weiß nicht, ob du schon mal Kurse mit mir gefahren hast, bist irgendwie...
Das ist verständlich.
Ich bin eher ein bisschen entspannter, auch von der Stimmlage her. Also ich hoffe, dass ich dich trotzdem motiviere natürlich.
Klar.
Du trotzdem Vollgas gibst. Aber jeder so seinen Weg, wie er mit dem auch umgehen kann.
Ja. Hast du einen Favorite Instructor, mit dem du deine Classes am liebsten fährst?
Ja, auf jeden Fall. Auch eher unterschiedlich zu mir, witzigerweise. Also zum Beispiel Kendall finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit ihr gefahren bist.
Oh, I love Kendall. Ja, das ist eine auch meiner Top 5, würde ich jetzt sagen.
Ellie, eher Frauen, komischerweise. Es hat jetzt nichts,
Komischerweise aber?
Ja, nee, warum nicht, ne? Wir supporten uns untereinander, wir Frauen.
Selbstverständlich.
Ich bin gerade im Überlegen. Also ich mache natürlich auch sehr viel Krafttraining mit Peloton. Weil da muss ich mir keine Gedanken machen. So, ich mache meinen Bildschirm an und habe meine Hand hin von Peloton und mache da mit. Und da habe ich auch ein paar Instructor, mit denen ich gerne Machst du das auch, oder?
Ja, also ich war jetzt ein bisschen sloppy in terms of weight and strength, aber ich benutze es auch total vielfältig. Und da habe ich auch letztens das nochmal gecheckt, so wie krass es eigentlich ist. Ich wollte unbedingt, also ich meditiere auch viel, weil Mindset geht bei mir ganz viel über sowas. Und eben, oh, ich habe so ein hyperaktives Gehirn manchmal, da habe ich gerade auch echt fast so ein bisschen Probleme. Ja, die Mühle geht einfach die ganze Zeit und da wird man ja manchmal wahnsinnig und denkt einfach so, kannst du jetzt mal einfach ruhig sein da oben, so ungefähr, Leute. Leute, auch geil. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Und habe mir verschiedene Kindness-Meditations rausgesucht. Und ich hatte die erst auf YouTube gesucht und war so ein bisschen, weiß ich nicht, enttäuscht, dass ich nicht so richtig was gefunden habe, wo ich mich da drauf einlassen konnte. Weil vor allem bei Meditation ist es so wichtig, dass du mit der Stimme klarkommst und die Sachen, die der Coach in dem Fall dann sagt und so. Ja. Und jetzt meditiere ich die ganze Zeit mit, keine Ahnung, mit Aditi und Ross und so. Ja, klar. Also Peloton ist für mich auch nicht nur Biken und nicht nur Kraft und nicht nur Vollgas, sondern auch die Komponente. Wirklich so das komplette Ding. Ja, es ist schon
voll toll.
Ist ein gutes Produkt. Ist ein gutes Produkt, Myla.
Cool. Freue ich mich.
Pass auf, wir kommen jetzt mal in den zweiten Teil unseres Gesprächs. Und zwar habe ich hier so drei kleine Bubbles.
Okay.
Ich sage immer, wie bei der DFB-Pokal-Auslosung. Du darfst dir jetzt hier über den Bildschirm eine Kugel aussuchen. Und das ist die nächste Kategorie, über die wir sprechen.
Die obere nämlich, glaube ich, ja.
Die obere. Was haben wir da? Du hast gezogen das Shootout.
Shootout, okay.
Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Da werden wir vielleicht noch ein paar Sachen über dich herausfinden.
Ich glaube, das kenne ich, wenn man ganz schnell sagt, das oder das. Also ich muss mich ganz schnell entscheiden zwischen den, okay.
Das oder das.
I'm ready.
Warte, ich habe das gerade hier. Nee, ich muss noch mal kurz auf meinem Handy das richtige Dokument rausholen, weil irgendwie ist das hier nicht vollständig. So. Are you ready?
Ja.
Kraft oder Cardio?
Kraft.
Ah ja, sofort? Echt? Hätte ich nicht gedacht.
Also es kommt natürlich auch auf die Lebensphase drauf an. Mhm. Also ich glaube, aber jetzt gerade bin ich total auf Kraft. Ja.
Cool. Du gibst aber keine Kraftkurse tatsächlich bei Peloton.
Ist, ne? Ist nur für mich.
Immer gesundes Essen oder auch mal Cheat Day?
Ich liebe gesundes Essen. Also für mich ist Cheat Day auch gesundes Essen.
Ja,
also
perfekt.
Gesundes Essen.
Live-Class oder On-Demand?
Live, auf jeden Fall.
Mhm. Sag nochmal, was es für dich das so gibt.
Einfach diese Vorstellung, dass gerade hunderte Leute mit mir gleichzeitig gerade dabei sind. Ich finde, es gibt einem einfach so ein, schon fast Gänsehaut, weil es einfach so unglaublich ist. Und die On-Demand ist natürlich auch schön, weil man dann mehr Zeit hat, auch nachzudenken. Man hat keine Member-Shoutouts mit dabei. Aber nee, live ist the one, ja.
Kann ich mir vorstellen. Dein favorite fellow Peloton Instructor?
Oh, das ist gemein.
Ich weiß. Du darfst auch ein bisschen schwammig oder du darfst mehrere sagen. Selbstverständlich.
Du, Cliff und ich, wir haben zusammen angefangen.
Wir
wurden zusammen getrainiert, wir sind durch dick und dünn gegangen. Cliff, ja.
Sehr cool. Finde ich auch seine Musik derbe gut.
Ja.
Sehr gut. Dein favorite Musikgenre für deine eigene Class?
Schwer. Also Indie auf jeden Fall. Ich stehe auf Indie-Rock, Indie-Pop. Aber ich muss auch sagen, dieser Caribbean-Sound lässt mein Surferherz einfach höher schlagen. Ich habe einen Reggae-Ride. Also alles, was auch in die Spalte gehört, bin ich auch mit dabei.
Sehr gut. Light oder Heavyweights?
Heavy.
Verstehe ich. Sehr gut. Ja, Menschen dead schon. Surfen oder Radeln?
Surfen.
Der kam schnell, aber ist auch okay. Und dann der letzte, Kiel oder London?
Oh, Kiel.
Heimat, ja. Forever?
Ja, schon, glaube ich. Also jetzt ist schon wieder diese Öffnung der Situation, aber jetzt würde ich nicht zurück nach Kiel wollen, also jetzt in diesem Moment. Aber es ist schon einfach, ich liebe einfach die Vibes im Norden. Ich fühle mich einfach als Norddeutsche total verbunden.
Klar. verstehe ich gut. Und auch, also ich komme aus Hamburg ursprünglich und tatsächlich. Und das ist schon so, man kann so dieses, wo man aufwächst, echt schwer schlagen mit irgendwas anderem, weil man einfach so viel Zeit da verbracht hat und so viel auch emotionale Bindungen an so Orte und so hat, oder?
Ja, ja, total.
Ja, verstehe ich sehr gut.
Das kommt man einfach her. Also ich brauchte lange, um das zu akzeptieren. Also als ich angefangen habe zu reisen, war es auch oft so, dass ich gesagt habe, so, ja, ja, ich komme aus Schweden oder irgendwie sowas erzählt habe, weil es mir einfach peinlich war, vielleicht auch Deutsches zu sein oder so. Aber dann wird man auch irgendwie, ist man zurückgekommen. Ich war im Sommer dann öfter zu Hause und hat es dann auch irgendwie wieder lieben gelernt. Also ich brauchte diesen krassen Abstand und dann erkennt man auch das, was man hat an dem, wenn man es gerade nicht hat. Ja.
Schön gesagt. Das war eine gute Runde, eine gute Schnellfragenrunde.
Nächste.
Zwei Kategorien haben wir noch.
Das welche linke. Magst du?
Diese?
Nee, anders, oder anders links, links, genau.
Mhm. Ah ja, cool. Ich bin sehr gespannt, was du hier sagen wirst. Es ist die Kategorie Head Coach.
Okay.
Das ist eine Kategorie, in der ich meine Team-Members bitte, einmal in sich zu gehen und mit uns zu teilen, dem Team, wer oder was für dich eine Komponente oder ein Mensch in deinem Leben ist oder war, der dich oder was dich aus schwierigen Situationen herausgeholt hat, ganz konkret, oder immer da ist, wenn du, wenn du mal Support brauchst. Und das kann alles sein. Wir hatten Menschen, wir hatten das Laufen, wir hatten Bücher. Mhm. Eine hat gesagt, sie ist selber eigentlich ihr Head Coach, weil sie selber die wichtigsten Dinge mit sich ausmacht.
Also ich glaube, das sind auch Abschnitt-Coaches bei mir.
Voll,
also ich glaube, es ist kein Head-Coach, der über allem steht und mein ganzes Leben, sondern es gab eine Phase, dass ich habe Hochsprung gemacht und hatte dann auch irgendwie Handball gespielt und hatte mir die ganzen Bänder zerschossen und konnte keinen richtigen Sport mehr machen, aber eigentlich schon Sport. Und dann hatte ich eine, damals meine Head-Coach Uta. Und Uta hat ganz viel Stabilisationsübungen mit mir gemacht und war auch meine Leichtathletiktrainerin und ich bin auch mit Fahrten mit ihr gegangen und sie war einfach so, die mir gesagt hat, hey, du kannst zwar gerade nicht den Sport machen, den du jetzt unbedingt machen willst, aber du kannst so viele andere Sachen machen. Mm. Ich habe mit Kugelstoßen angefangen und war auch gut plötzlich da drin und hatte plötzlich Spaß daran gefunden, Kugelstoßen zu lernen und Diskus und einfach diese Mindset, den sie mir dann verdreht hat, so, hey, guck mal, es gibt so viele andere Möglichkeiten. Und ich glaube, das habe ich für immer mitgenommen in mein weiteres Leben. Einfach zu gucken, hey, okay, die eine Tür ist verschlossen, aber ich steuere jetzt nicht da drauf und weine rum, weil ich sie nicht machen kann, sondern ich gucke, was gibt es. Und ich glaube, gerade wo wir auch herkommen aus einem sehr reichen Land und sehr viele Möglichkeiten, uns stehen alle Türen offen. Und wenn eine verschlossen ist, lässt man sich nicht aufhalten. Ich glaube, sie war so mein Head Coach, als ich vielleicht so 14, 15, 16 war. Natürlich meine Mama immer, einfach die Values, die sie mir mitgegeben hat, dieses eben, hey, solange du glücklich bist, mach, was du willst in deinem Leben. Also sie hat mich nie verurteilt, wenn ich irgendwie mal was gemacht habe, ob wenn ich gesagt habe, nee, ich studiere jetzt doch nicht mehr oder ich gehe den Weg. Also einfach diese Aussage, solange du glücklich bist, weil das ist ja das Wichtigste im Leben. Also ob ich jetzt Doktor, Professor bin oder als Putzfrau irgendwo arbeite, das ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, aber einen Job zu machen, den vielleicht nicht so viele machen wollen, aber hey, solange ich glücklich bin, ist es okay so. Also wir können uns aussuchen, womit wir glücklich sind. Und ich glaube, diesen Mindset zu kriegen, auch vielleicht in der Situation, wo man gerade ist, sich das anzuschauen und man kann das eben auch umpolen und sagen, was sind Dinge, die mich glücklich machen momentan in meinem Leben? Und darauf fokussiere ich. Es wird nie so sein, dass man 100% alles stimmt. Dass man nie 100% alles hat. Ne? Gerade wenn man sich auf materielle Dinge konzentriert. Aber das war auf jeden Fall eine wichtige Sache für mein Leben. Dass es auch nicht viel braucht, um glücklich zu sein.
Das finde ich ganz interessant. Und vielleicht kannst du da nochmal also ganz konkret werden. Weil so, also glücklich sein ist die größte Kunst, meiner Meinung nach, in diesem Leben. Zufrieden zu sein und zu checken, Dankbarkeit zu empfinden für das, was gerade da ist. Das ist ja so das Ding, glücklich sein mit dem, was man gerade hat. Und mich hat aber echt so beeindruckt, schon als du das erste Mal gesagt hast, so den Horizont eben groß zu halten und einfach zu gucken, was gibt es an einer Fülle von Möglichkeiten. Das ist ja manchmal gar nicht so leicht eigentlich, ne? Weil wenn man sich überlegt, so, du kannst nach Bali ziehen. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, wo möchte ich als nächstes hinziehen, ja, würde ich wahrscheinlich erstmal an Deutschland denken oder so, weißt du? Oder vielleicht an Europa. Aber so wirklich auch alles mit in den Topf zu werfen, wie gehst du an so Problemlösungen ran? Wo holst du dir deine Inspiration her oder wo ziehst du die Basis her, auf der du dann deine Entscheidung triffst?
Also ist natürlich auch wieder, muss ich immer am Anfang sagen, aber ist natürlich unglaublich individuell.
Natürlich,
also ich,
natürlich.
Wie ich schon aufgewachsen bin, ich glaube, da kriegt man schon auch von seiner Kindheit her ein Mindset, dadurch, dass ich sehr, sehr viele Sportarten versucht habe und immer die Möglichkeit hatte, auch, ich habe verschiedene Instrumente gespielt, ich habe wirklich alles von Akkordeon bis Querflöte, am Ende bin ich bei Saxophon hängen geblieben, habe irgendwie 10 Jahre Saxophon gespielt, aber ich hatte immer so diese Möglichkeiten, wurden mir auch geschaffen im Leben zu gucken. Also ich glaube, das kann man auch seinen Freunden oder auch seinen Kindern später, kommt drauf an, wo man dann gerade in seinem Leben steht, aber kann man eben auch diese Möglichkeiten bieten, einfach um das aufzuzeigen. Also ich glaube, oft sind wir so, hey, willst du nicht das? Guck mal, das ist doch gut. Wir drängen uns selber auch Sachen auf, weil wir denken, das ist das Richtige für mich oder ich denke, dass es das ist. Oder es wurde einem beigebracht von den Eltern, von der Familie, von Freunden, dass man so sein muss. Aber ich glaube, dass man das oft durchbrechen kann und sagen kann, so, nee, es gibt noch so viel anderes. Ja. Aber du meintest schon, es ist unglaublich schwer, das zu machen. Und es gibt auch nicht immer den richtigen Weg oder nicht immer die richtige Situation. Also manchmal ist man einfach auch gerade in seinem Leben so verstrickt und so drinne, dann gibt es nicht immer einen Ausweg, so easy. Ne? Ich glaube, es eröffnen sich dann immer in der Situation dann Türen, die man dann angucken kann. Aber man muss auch wissen, dass es diese Türen gibt. Also man muss sich bewusst sein, hey, es gibt noch so viel anderes.
Ja.
Genau. Es gibt auch noch andere Dinge im Leben und andere Wege, die ich theoretisch gehen kann und immer einfach offen, mit offenen Augen durch die Gegend laufen.
Ja. Und da spielt... Oh, sorry.
Nee, sag ruhig.
Und da spielt ja aber auch so mit rein, wenn ich jetzt nochmal gerade zurückdenke an das, was ich gerade gesagt habe, von wegen so, meine Mühle läuft die ganze Zeit. Die Mühle läuft ja auch dementsprechend abhängig von dem, was man ihr gibt, sozusagen. Ne? Also was für Fernsehsendungen gucke ich, was für Bücher lese ich, was für Podcasts höre ich, was für Gespräche führe ich, mit was für Menschen umgebe ich mich.
Ja, total.
Was sind Sachen, die dir da vielleicht Inspiration geben, um das Wort jetzt zum 7. Mal zu benutzen, oder einfach deinen Horizont broad zu halten, sozusagen.
Mhm. Ich glaube, es ist so, so toll am Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich bin zum Beispiel gar nicht, ich gucke kein Fernsehen, ich habe kein Netflix, ich habe das alles irgendwie nicht. Also ich verbringe wirklich meine Zeit überhaupt nicht vor irgendwelchen Entertainment-Sachen. Finde es aber auch inspirierend. Also ich war das erste Mal wieder im Kino seit irgendwie 10 Jahren und dachte so, boah, das ist schon auch inspirierend. Also ich glaube, es gibt überall diese Inspirationsquellen, wenn man aufmerksam nach denen sucht. Also natürlich Bücher. Ich habe unglaublich viele verschiedene Bücher. Ich bin dann eher so die Leserin anstatt Fernsehguckerin. Oder auch, was zum Beispiel mein Mann und ich uns vorgenommen haben, jetzt gerade im Sommer, weil die Sommer ja natürlich sehr kurz sind, dass man die wirklich komplett ausnutzt. Also wir sind nur draußen, wir sind nur unterwegs und sagen uns, auch so, heute habe ich frei, okay, was machen wir, wo gehen wir
Where
hin,
we going?
Also einfach dieses aktiv bleiben und nicht in so ein, okay, ich setze mich jetzt hier hin und mache mein Ding und so ein bisschen in so ein Trott geraten. Ich glaube, da kommt die Inspiration, um das Wort zu sagen, her, wenn man durch selber seinen Trott durchbricht und eben immer wieder neue Spielsachen irgendwie im Leben findet oder neue Spielplätze irgendwie entdeckt und da gibt es ganz viel. Also man kann auch einfach in der Natur sein. Also das ist für mich eine der größten Inspirationsquellen, in der Natur sein. Oder auch einfach in London in einem Café hocken und die Leute beobachten. Das ist das Tollste überhaupt. Also ich glaube, da gibt es viele Optionen. Ich finde es auch gut, alle mal auszuprobieren. So, ich weiß, so Serien gucken ist für mich nichts, weil es für mich so eine Flucht in so eine andere Welt ist. Denke ich vielleicht mal lieber ins Kino wieder oder so, um so diese Flucht in so eine imaginäre Welt zu haben. Aber es kann eben für viele auch Inspiration sein, natürlich.
Welche Rolle spielt für dich dann Instagram zum Beispiel? Weil ich glaube, einerseits ist es für dich in deinem Beruf jetzt ein ganz wichtiges Tool. Self-Branding is real, Self-Branding ist auch wichtig und das gehört ja auch so ein bisschen, wenn ich das von außen richtig beurteilen kann, zur Brand Peloton, dass man seine Trainer mit jedem individuellen Charakter so aufbaut. Das ist ja aber auch, also du hast gerade das Wort Entertainment benutzt. Keine Ahnung, hier die Reels sind ja im Zweifel inzwischen selbst wie Serie gucken auf Netflix. Ja, wo ordnest du das ein? Welche Rolle spielt das Ding für dich?
Also vor Peloton hatte ich auch schon Instagram und habe eben viel mit so Surf-Kram da gemacht und habe da auch natürlich irgendwie Geld verdient. Ich habe auch gemodelt neben der Uni dann am Ende noch ein bisschen. Habe dadurch auch viele interessante Menschen kennengelernt. Ich glaube, das ist cool, für mich auch eher ein Ort zu connecten.
Networking.
Ich sehe es ganz, ganz kritisch, da sein Leben so perfekt darzustellen. Also ich mag auch gar keine Filter benutzen, wenn ich Stories mache und versuche relativ real zu sein und mache mir selber auch keinen Druck. Also es ist wirklich so, es entsteht spontan, wenn ich mal Lust habe, eine Story zu machen, wenn ich mal einen Post mache. So mein Post ist relativ easy. Also ich habe einfach schöne Bilder, Punkt. Ich mach mir jetzt nicht so viele Gedanken, muss ich gestehen, sondern es ist einfach nur so, hey, wenn Leute Lust haben, an meinem Leben ein bisschen teilzunehmen, dann können sie es machen. So, aber es ist nicht so, dass es das Wichtigste, worum sich mein Leben irgendwie dreht und auch nicht, dass ich jetzt so unglaublich viel Zeit da investiere. Ja. Also natürlich merke ich manchmal, dass es mich schon auch abhängig macht. Also vor ein paar Tagen habe ich einen Post gemacht und ich habe irgendwie super wenig Likes gekriegt und ich dachte irgendwie so, ja, ist das Bild jetzt nicht gut oder, ne?
Aber das ist so ich hatte genau das Gleiche und ich fand das Bild auch schön und war echt so, oh krass, und ich hasse mich dann in dem Moment so ein bisschen selber, weil ich so denke, es ist einfach scheißegal, aber man kann sich davon so schwer dann einfach komplett lösen.
Ja, ist es auch unglaublich schwer, sich nicht von den Likes, natürlich wissen wir es, dass unser Wert nicht von Likes abhängt. Wir sind, ne, das ist ja klar, aber trotzdem will man natürlich Zuspruch haben für das, was man bekommt oder das, was man gibt. Also man gibt ja auch was von seinem Leben preis, ne? Man gibt was von und man gibt auch Zeit rein, weil ich muss den Post vorbereiten. Wir machen die Bilder. Mein Mann ist Fotograf und macht eben Bilder von mir. Aber das ist natürlich auch Aufwand, wenn er Bilder macht.
Ja, logisch.
Dann will man irgendwie so ein Dankeschön auch dafür haben. Aber ich finde, das sind Dinge, die man nicht erwarten soll. Sondern im Endeffekt, ich mache es einfach nur auch für mich, weil es mir vielleicht Spaß macht oder ist, wie du schon meintest, auch ein Teil meines Jobs natürlich ist, auch Leute zu informieren, hey, was geht bei uns so ab, was habe ich für Kurse, was mache ich so Neues, und mir macht es eigentlich am meisten Spaß, wenn ich irgendwas Witziges mache, also wenn ich einfach einen komischen Gedanken habe und den einfach mit Menschen teile und die Menschen mir dann auch feedbacken, so, ja, ich habe da irgendwie so das überlegt oder das finde ich irgendwie eine schöne Dynamik, dass es einfach so ein Ort ist, auch künstlerisch zu sein und auch einfach Dingen freien Lauf zu lassen, auch wenn sie manchmal ein bisschen komisch sind.
Und aber wenn du das jetzt nochmal so sagst und auch, dass es ein Ort künstlerisch zu sein, denke ich gerade noch so, klar habe ich gerade gesagt, ja komisch, dass uns das irgendwie nahe geht, ohne das jetzt dramatisieren zu wollen, wenn man nicht viele Likes, also wenn das Foto nicht funktioniert, so sagt man ja. Aber man macht sich ja schon auch ein Stück weit verletzlich, ne? Weil du sagst ja, du machst mit deinem Mann dann das Foto, ihr habt euch irgendwas überlegt und setzt die Idee dann um, weil ihr das offensichtlich ja gut fandet und dann zeigt ihr es und dann funktioniert nicht und dann ist es so, funktioniert es nicht und dann ist es so, warum funktioniert jetzt nicht das, was ich schön finde, ne? Man lädt ja hoch, was man selber gut findet oder schön und das dann nicht so ein bisschen wie bestätigt zu kommen, ist dann halt so, ja, ein Knackpunkt. Aber es sollte
Aber ich glaube, manchmal sind es auch die Kleinigkeiten. Also wir müssen vielleicht unsere Maßstäbe anders setzen. Also im Endeffekt der Maßstab, viele Likes. Das ist das, was uns bestätigt. Aber manchmal ist es dann wirklich so, dass eine Person, eine ganz bestimmte Person unter dem Bild kommentiert, oh mega, ich freue mich auf den einen Kurs, ich warte da jetzt schon ein halbes Jahr drauf. Zum Beispiel. Yeah. Und das ist dann eigentlich, wegen dieser Person habe ich dann den Post gemacht. Und dann ist das mein Maßstab. Voll. Warum ist unser Maßstab viele Likes, viele Views, viele Dings, sondern eigentlich nur, wir müssen umskalieren in unserem Gehirn. Wonach bewerten wir oder nach
Qualität. Ja. Schön. Hey, perfekt. Nämlich, glaube ich, auch der Übergang jetzt zu unserer letzten Kategorie.
Einwurf. Okay.
Der Einwurf. Der kommt von dir. Das ist ein Thema, eine Sache, die deiner Meinung nach jetzt nochmal einer Bühne hier bedarf oder eine Bühne verdient.
Oh, da gibt es viele Dinge. Also ich ich sag's mal, ich habe ein brennendes Herz für so ganz viele Dinge im Leben. Also gerade Ungerechtigkeiten. Ich bin da unglaublich sensibel. Ich sage nicht, dass andere Leute da nicht insensibel sind, aber es beschäftigt mich natürlich. Also natürlich, was mit unserer Welt los ist, Umwelt, also einfach Klima, Meeresverschmutzung. Mir als Surferin geht das natürlich am meisten nah. Also das ist natürlich ein Riesenthema, was mich beschäftigt. Frauenrechte, es ist bald Women's History Month, den feiern wir auch bei Peloton. Finde ich natürlich auch toll, dass ich da eine Bühne habe.
Möglichkeit zu sprechen. So ganz spezifische Themen immer raus über auch einen längeren Zeitraum und so. Es ist schon special.
Mhm. Ja, und das ist nämlich eben auch das Tolle, dass ich da auch nochmal meiner Stimme noch mehr Gewicht verleihen kann zu wichtigen Themen wie Gleichberechtigung. Jetzt mache ich ganz schön viele Töpfe auf.
Ja, aber ist ja in Ordnung, ist ja okay. Also ist ja ganz oft so, dass nicht nur eine Sache einfach da ist, sondern die ganze Welt ist ja auch viel komplexer. Ich habe auch gelesen, dass du auch versucht hast, im Rahmen deiner Bali Pro-Surf-Runde, versucht hast auch ganz spezifisch Frauen für das Thema zu begeistern, oder? Weil Surfen ist schon auch sehr male-dominated noch.
Genau. Also
wofür ich jetzt gar keinen Touch hätte. So. Ist das echt so?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch so, als ich damals angefangen habe, war es noch extremer. Ich glaube, es ist schon besser geworden, sage ich mal. Es ist eben ein sehr extremer Sport. Also man gibt sich, ich glaube, es ist auch irgendwie so ein Klischee, vielleicht viele Frauen mögen kein tiefes Wasser. Also man muss natürlich rauspaddeln in den Spot, man sieht nicht den Boden, Meer hat Energie, es kann einen untergluckern und so, man braucht irgendwie Paddle Power, um wieder rauszukommen, tauchen zu können. Also es gibt da sehr viel, was es natürlich gemacht hat, dass es natürlich männlich sehr dominiert ist, aber die Frauen ziehen schon unglaublich nach, das muss man aber auch einfach sagen, auch bei größeren Wellen und einfach mehr Frauen auch generell im Line-Up, das nennt man da, wo die Leute hocken draußen. Und für mich war es einfach so, ich hatte einmal einen Punkt mit einer Freundin, die gesagt hat so, oh, ich finde es voll mutig, dass du immer so einen bunten Wetsuit oder ein Bikini anhast. Und ich war so, was meinst du jetzt damit? Ja, ich ziehe eher schwarz oder grau an, weil ich möchte nicht auffallen. Ich möchte nicht, dass die Jungs oder die Männer im Line-Up mich sehen, nicht wegen Sexualisierung oder so, sondern einfach, um nicht aufzufallen. Ich möchte unauffällig mich da reinschlängeln und dann vielleicht mal eine Welle nehmen, aber ich möchte nicht, dass die irgendwie denken, ich bin hier, ich mache auch was, sondern ich kann ja nicht so gut surfen. Und ich so, hey, egal wie du surfen kannst, du kannst auch was Buntes anziehen, geh raus, da zeig dich, sei selbstbewusst. Und deswegen bin ich auch sehr extrem immer gewesen mit meinen Farben. Also ich hatte die verrücktesten Bikini-Wetsuits, alle Farben, die es irgendwie gibt, einfach um zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht die oberste Pro-Surferin oder surf besser als ihr oder ich will ja das nicht sagen, sondern ich habe auch eine Berechtigung, hier zu sein und Spaß zu haben, genauso wie jeder andere. Ja. Und braucht auch keine Selbstzweifel haben.
Schön, schön gesagt. Aber das Thema Selbstzweifel ist halt leider auch so, leider irgendwie ein eher frauendominiertes Thema, wenn wir schon von dominieren sprechen.
Auf jeden Fall. Ja, und die mal, verkopft einfach. Ich glaube, es ist auch eher dieses Verkopftheit, dass man irgendwie dann da hängen bleibt und immer weiter daran nagt.
Voll.
Ja.
Naja, hoffen wir mal, dass wir vielleicht den ein oder anderen Selbstzweifel heute mit unserem Gespräch hier ausräubern konnten. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das war für mich ein ganz inspirierendes Gespräch, Myla. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, auch für deine Offenheit. Ist auch nicht selbstverständlich, dass du so frei raus erzählst, was du denkst und fühlst. Weiß ich sehr zu schätzen.
Danke dir.
Und bei mir im Podcast dürfen oder sollen meine Team-Members die Folge immer noch mal abschließen mit so einem kleinen Pep-Talk. Warum wir eigentlich anschließend einfach an das, was wir gerade gemacht haben, warum lohnt es sich, weiter an dem festzuhalten, was man sich für sich selber vorstellt, weiter an sich zu glauben und eben keine Selbstzweifel zu haben?
Es lohnt sich immer, weil wenn man an etwas festhält oder weiter daran dran bleibt, passiert Veränderungen. Das bedeutet nicht, dass immer das eine Ziel, was man sich gerade vorgenommen hat, dass das unbedingt passiert. Aber allein in dem Prozess, an etwas dran zu bleiben oder sich festzubeißen oder einfach sich weiterzuentwickeln, passieren eben vielleicht auch andere Dinge und man bleibt einfach in Bewegung. Und ich finde Bewegung unglaublich toll. Und ich hoffe, alle, die hier zugehört haben heute, sind auch einfach so Bewegungsjunkies. Und in allem, nicht nur körperlich, sondern eben auch mentale Weiterbewegung. Ja, wieder nach meinem Motto, spontan und immer, kann ich einfach dranbleiben. Ja, danke dir.
Vielen Dank, ja.
Für die Einladung, war toll zu quatschen hier eine Runde.
Ich wünsche dir alles Gute, liebe Myla, und bis bald auf dem Peloton.